Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Es war im Jahr 1980. Bestes Solitärspiel des Kritikerpreises im Spiel des Jahres. 26 Steine, 6 Farben und eine schier unlösbare Aufgabe. Ich habe das lange versucht. Für mich ist es immer noch unlösbar. Das Ding heißt Rubik's Cube oder einfach auch der Zauberwürfel. Malis Hübner, wieso fällt dir das leicht, das Ding zu lösen?
Das fällt Elisabeth leicht, aber mir nicht. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen gelöst.
Aber du legst es der Elisabeth in deinem Buch mehr oder weniger in die Hand. Warum fällt es Elisabeth leicht?
Weil Elisabeth diesen autistischen Fokus hat.
Und die kann das dann?
Die kann das dann.
Der Fokus heißt besser konzentrieren können oder was kann sie da?
Sie hat ein besonderes Interesse für Dinge der Mathematik und es fällt ihr leichter, sie zu erfassen.
Elisabeth ist die Hauptfigur in deinem Buch. Verstörungstheorien heißt es. Malis Hübner hat es geschrieben. Du bist selbst Autistin, du bloggst, du hast es gerade veröffentlicht und du bist heute zu Gast. Eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Deutschlandfunk Nova.
Malis, du sitzt gerade in Süddeutschland in einem Studio, ich bei uns in Köln und wir sehen uns gerade nicht. Wie sitzt du da gerade?
Klassisch, gerade Haltung, Beine überschlagen, Blick nach vorn angespannt.
Was ist mit den Händen? Sind die auch angespannt?
Ja.
Du siehst, ich vermische ein bisschen Elisabeth aus deinem Buch und du selbst. Du schreibst nämlich, glaube ich, am Anfang von Verstörungstheorien diese Situation, wo die Elisabeth als deine Hauptcharaktere mit ihrer Mutter, glaube ich, zum Beginn der Krankenschwesterausbildung geht. Mhm. Und dann sagt die Mutter sowas Sinngemäßes wie, du musst deine Hände öffnen. Mhm. Das heißt, das kennst du auch, also ein bisschen die Anspannung.
Das kenne ich auch, ja.
Und was machst du, um die Hände dann zu lösen?
Ich muss sie nicht mehr lösen. Ich bin kein Kind mehr und meine Mutter hat nicht mehr so viel Einfluss auf meine Handhaltung.
Wir haben in der Vorbereitung auf die Sendung, hast du unter anderem gesagt, telefonieren ist nicht so dolle. Wir haben uns dann ge-E-Mailt. Mhm. Warum ist Telefonieren schwierig?
Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich verständlich ist, aber Kommunikation generell ist für Autisten kompliziert.
Warum?
Weil wir hauptsächlich auf der Informationsebene kommunizieren, Menschen aber tatsächlich, also neurotypische Nicht-Autisten, kommunizieren aber auf vielfältigen Kanälen über Mimik und Gestik, über Subtext und das sind Kanäle, die Autisten nicht unbedingt, manche gar nicht, manche nur sehr schwer verstehen.
Wie ist das bei dir?
Wenn ich jemanden gut kenne und es mir gut geht und ich nicht gerade überlastet bin, dann kann ich da schon sprachlich recht gut variieren. Aber mir ist es natürlich auch lieber, wenn man bei mir mit direkter Kommunikation ansetzt.
Wenn du beschreiben müsstest, was angenehme Kommunikation für dich denn ist, wie würde die aussehen?
Dann sagt mein Gegenüber mir immer genau das, was es an Informationen auch transportieren will, nämlich ganz klar und direkt.
Das können ja viele Menschen gar nicht, fällt mir dazu als erstes ein.
Nee, das können sie nicht, das sind sie nicht gewohnt. Und das ist auch ganz schwer, mit dieser Erwartungshaltung ranzugehen. Ich erwarte das auch von niemandem, ich bitte nur drum.
Wie ist das in deinem Freundeskreis? Kriegen die das mittlerweile hin, wenn dich Leute lange und gut kennen?
Sie bekommen es auf jeden Fall besser hin, sie geben sich auch Mühe. Ich nehme mir aber auch die Freiheit und frage sehr direkt.
Was könnte eine direkte Frage dann sein? Du fragst einfach, wie es geht und merkst dann, wenn keine ehrliche Antwort kommt? Oder wie spielt sich das ab?
Das sind Dinge von, dein Gesicht ist verkrampft, hast du Kopfschmerzen, über, du bist launisch, hast du Hunger, bis hin zu, ich glaube, du möchtest gerade gar nicht mit mir reden, oder? Also ich bin einfach in dem, was ich denke, auch sehr direkt geworden und äußere das, weil ich auch weiß, so wie ich nicht weiß, was andere Menschen mir im Subtext kommunizieren wollen, weiß ich ja auch nicht, was von mir bei denen ankommt.
Aber wenn du sowas sagst wie, du bist launisch, hast du Hunger, dann deutest du schon auch auf eine gewisse Art und Weise. Also das launisch muss ja ein Eindruck sein, der sich bei dir auch irgendwie festsetzt vorher.
Da schließe ich von mir auf andere, weil ich launisch bin, wenn ich Hunger habe. Vermute ich, dass es bei meinem Gegenüber auch so sein könnte und wenn es nicht so ist, dann sagt es mir.
Persönliche Treffen finden statt.
Ja.
E-Mail-Kommunikation, spielt das eine größere Rolle als bei, du sagst, neurotypische?
Ja, also Nicht-Autisten ist treffender. Wir haben aber für uns im Laufe der Zeit den Begriff neurotypisch geprägt. E-Mail-Kommunikation, Messenger, soziale Medien sind meines Erachtens nach für Autisten ein ganz, ganz großer Zugewinn in Sachen Kommunikation.
Weil?
Wir gewinnen dadurch sehr, sehr viel mehr Kommunikationsmöglichkeiten. abseits von persönlichen Treffen und Telefonaten. Wir haben durch diese Art der Kommunikation die Möglichkeit, öfter und intensiver zu kommunizieren, nach unseren Rhythmen, an unsere Bedürfnisse angepasst.
Die sind deutlich anders als bei Nicht-Autisten?
Die sind anders. Ich habe mich zum Beispiel, ich habe das letzte Mal Freunde getroffen zu Weihnachten und hatte seitdem eigentlich auch gar keine Kraft mehr dafür, weil ich so in die Buchveröffentlichung vertieft war.
Fehlt dir das dann?
Natürlich, aber ich kann das kompensieren, indem ich Nachrichten schreibe.
Das ist für dich emotional gleichwertig zu einem persönlichen Treffen oder vielleicht sogar besser, weil es weniger Stress macht?
Ja, also es ist für mich auf jeden Fall gleichwertig. Deswegen kann ich es nicht ganz verstehen, wenn Menschen diese Art der Kommunikation so ein bisschen abwertend betrachten. Ich denke, das ist nicht unbedingt ihre eigene Meinung, sondern das ist sowas, was man halt so denken muss, ne?
Warum ist das persönliche Treffen für dich stressvoller? Weil wirklich diese Interpretation des Gegenübers eine größere Rolle spielt?
Zum einen muss ich dafür meistens nach draußen.
Das stresst.
Die Welt draußen ist sehr intensiv und sehr laut. Autisten haben in der Regel ein Problem mit dem Reizfilter. Wir nehmen alles immer wahr und das sehr intensiv. Wir können keine Reize ausblenden. Und dann ist die Konfrontation mit der Außenwelt halt auch nicht immer angenehm. Also an einem sehr hellen Tag bin ich wesentlich schneller erschöpft, weil mein Gehirn mit diesen intensiven Lichtreizen konfrontiert ist. Oder wenn es in der Innenstadt ist und es ist sehr laut, Verkehrslärm, Menschenlärm, das zehrt. Ich kann es nicht ausblenden. Und dazu kommt dann natürlich dann noch die Begegnung. Man weiß nicht, je nachdem, was man dann zusammen unternimmt. Aber wenn man sich in einen Café setzt und zusammen Kaffee trinkt, kann das auch schon mal richtig schlimm werden, wenn es ein lauter Ort ist.
Also das heißt zum Beispiel laute Musik in einem Café, es ist wuselig, weil viele da sitzen. Das spielt für dich eine sehr, sehr große Rolle.
Genau, ich kann das ja alles nicht ausblenden. Ich nehme das permanent wahr, muss daraus irgendwie die Stimme meines Gegenübers rausfiltern und wissen, was will diese Person mir mitteilen, was liegt ihr auf dem Herzen, worüber möchte sie sprechen. Das kommt alles zusammen und man überlastet.
Und das ist ja selbst für Nicht-Autisten durchaus belastend. Also ich kenne das von mir auch, wenn es laut in einem Café ist und ich ständig ganz angestrengt zuhören muss, bin ich auch schneller kaputt, als wenn es ein ruhiger Ort ist und ich kann mich komplett auf jemanden einlassen.
Genau, und das ist bei uns einfach nochmal viel, viel intensiver.
Hast du heute Sonnenbrille und Kopfhörer dabei?
Ich habe sie immer dabei.
Habe ich auch im Buch gelesen als, wie nennst du das, Autisten-Survival-Kit?
Genau das.
Ohne das gehst du nicht aus dem Haus?
Nee.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Marlies Hübner ist zu Gast und du bist Autistin,
ja.
Offiziell mit Diagnose. Das heißt, das darf ich auch so sagen.
Ja.
Und du hast jetzt das Buch geschrieben, Verstörungstheorien. Untertitel ist Die Memoiren einer Autistin gefunden in der Badewanne.
Ja.
Warum in der Badewanne?
Das ist eine kleine Hommage an Stanislaw Lem.
Das musst du kurz erklären.
Das ist ein Autor, der viele Kurzgeschichten geschrieben hat, viel Fiktionales, viel Science-Fiction und hat dann ein Buch mit einem ähnlichen Titel herausgebracht. Und ich fand das als Untertitel sehr treffend, weil ich da den Verbindungsbogen schlage hin zum Wrong-Planet-Syndrome. So wird Autismus gelegentlich genannt.
Fühlst du dich so, wie auf einem falschen Planeten manchmal?
Immer wieder mal, aber es kam noch kein Mutterschiff, um mich einzusammeln.
Was ist so eine typische Situation, an der du denkst, oh ja, das ist jetzt der falsche Planet?
Oh, ganz schwierige, schwammige Frage.
Gibt es eine Situation, in der dir schon mal der Gedanke durch den Kopf gegangen ist, das ist jetzt falsch hier?
Ganz, ganz viele, wenn mich Leute in der Kommunikation einfach nicht verstehen wollen. So eine ganz klassische Situation ist zum Beispiel, wenn man beim Arzt sitzt und den mitteilt, so wie man ist, nämlich ruhig und gefasst, dass man starke Schmerzen hat.
Dann glauben die das nicht.
Nö. Weil man dieses Überdramatisieren, was Nicht-Autisten ganz automatisch in ihrem Wesen haben, was nicht wertend sein soll, halt einfach nicht an den Tag legt. Wenn ich wütend bin, dann sitze ich da und sage, ich bin jetzt sehr, sehr wütend. Das sorgt in der Regel für Erheiterung.
Weißt du, warum das für Erheiterung sorgt?
Weil man es mir nicht ansieht. Also ich behalte das. Man kann ja nie sagen, alle Autisten, das muss ich kurz einwerfen. Aber wie viele Autisten behalte ich Emotionen in der Regel in mir.
Du spürst die aber. Also du kannst natürlich schon sagen, du bist wütend, du bist traurig, du freust dich.
Das ist ja eins dieser ganz, ganz häufigen Vorurteile. Autisten hätten keine Emotionen. Das ist ja unfassbar dreist und falsch, sowas anzunehmen. Wir haben also sehr intensive Emotionen. Wir behalten sie nur einfach in uns.
Warum?
Da gehören sie hin, oder?
Weiß nicht.
Das ist ja etwas, was ich für mich erst analysieren und verarbeiten muss, bevor ich mein Gegenüber damit konfrontiere.
Was ist mit so einer Situation, jemand sagt was Beleidigendes dir gegenüber und in dem Moment, wo der meine Wut zu spüren kriegen würde, weil ich dann auch entsprechend nach außen reagiere, vielleicht indem ich verbal was dazu sage oder ich rot anlaufe oder so, dann würde er ja spüren, was für eine Grenzübertretung das war. Mhm. Vielleicht ist das eine, angemessen ist ein schwieriges Wort, aber auch eine mögliche Reaktion auf sein Verhalten.
Sicher, da gibt es ganz viele denkbare Reaktionen. Für mich persönlich gibt es zwei. Entweder ich bin so aufgewühlt und kann meine Emotionen in der Situation nicht auf die Schnelle sortieren, sodass ich gar nichts sage. Oder ich kann das schnell für mich verarbeiten und kann die Schlussfolgerung daraus ziehen, im Rational mitzuteilen, dass ich das nicht in Ordnung finde.
Aber hättest du die Option in dir, mit der Emotion nach außen zu gehen, oder ist das für dich tatsächlich nicht denkbar, nicht handelbar?
Ich kann nicht genau sagen, ob das eine Sache der Erziehung ist, dass mir beigebracht wurde, mich zu benehmen und ruhig zu sein und angepasst. Das ist ja ein ganz großes Problem. Autisten müssen sich anpassen, müssen möglichst neurotypisch, möglichst nicht autistisch wirken. Entweder kommt es daher oder es liegt tatsächlich nicht in meinem Wesen begründet und ich bin tatsächlich so ein stark rationaler Mensch. Und wenn ich es mir genau überlege, wird es eine Mischung aus beiden sein.
In dem Buch, die Elisabeth, das schreibst du hinten auch im Buch, ist ein fiktionaler Charakter. Mhm. Und du thematisierst auch so die Frage, weil man sich das beim Lesen natürlich fragt, also wie viel von der Malis ist in der Elisabeth drin? Ein gewisser Teil ist dann schon drin, oder?
Ja.
Welcher?
Das ist ganz schwierig zu sagen. Ich müsste mich tatsächlich mal hinsetzen, einzelne Situationen auflisten und dann prozentual ausrechnen, wie viel bin ich, wie viel ist Elisabeth. Bevor ich das nicht gemacht habe, kann ich es nicht sagen.
In der Mathematik gibt es die Methode der groben Abschätzung. Da darf man auch ein bisschen einmal was schätzen.
Ich halte sehr, sehr viel von Genauigkeit.
Grobe Abschätzung muss nicht unpräzise sein, glaube ich, in der Mathematik, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Die mathematische Begabung von Elisabeth ist aber auch leider gar nicht meine, ne?
Da kann man nichts machen.
Elisabeth
durchläuft dann so verschiedene Stationen. Also da ist die Ausbildung zur Krankenschwester, die sie dann, ja, die wird abgebrochen. Also das ist gar nicht so ihre Entscheidung, sondern da wird sie rausgeschmissen, was auch sich nicht fair anfühlt, wenn man das Buch liest. Und dann schildert Elisabeth auch sowas wie Mobbing-Ereignisse, glaube ich, schon in der Grundschule, dass sie die schildert? Ne, das ist in der Grundschule. Dann auch Erfahrungen mit Freundschaft, mit Sexualität. Auch die Begeisterung für die Oper schildert sie. Oper deins?
Ja.
Also, das ist deins, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genauso wie Kunst.
Ah, okay. Also da sind Anteile.
Also generell habe ich versucht, natürlich Teile aus meinem Leben als Leitfaden zu nehmen. Da aber kein Autist ist wie der andere und es sehr schwer ist, ein komplexes Bild von Autismus zu vermitteln, habe ich natürlich viele fiktionale Teile noch dazu genommen, um das Bild dieses Charakters zu erweitern und fassbar und verstehbar zu machen.
Warum das Buch?
Warum nicht?
Was hat dich angetrieben, das Buch zu schreiben?
Ich wollte schon ewig ein Buch schreiben und dachte eigentlich, ich bin noch nicht so weit. Aber dann tut man es einfach, gell?
Wie lange hast du gebraucht?
Netto? 5 Monate.
Und brutto?
Mit von der allerersten Kontaktaufnahme bis jetzt ein Jahr.
Okay, das heißt, du hast wirklich das letzte vergangene Jahr sehr viel Zeit mit diesem Buch verbracht.
Ja, ich glaube, es war auch mein bestes Jahr.
Woran machst du das fest?
Ich war glücklich.
Warst?
Ich bin es. Es macht sehr glücklich, Bücher zu schreiben.
Was daran macht dich glücklich?
Es ist eine sehr zehrende Aufgabe, eine, die auf eine ganz neue Art fordert, die ganz, ganz viel von mir fordert, auf intellektueller Ebene, auf handwerklicher Ebene, auf der Basis der Selbstreflexion, aber die mir auch ganz, ganz viel Zufriedenheit gibt.
Du hast vorher aber schon gebloggt.
Ja.
Wie hängt das Bloggen mit dem Buch zusammen? Ist das eine Vorstufe?
Für mich in dem Fall und ich glaube auch für manche andere schon, ja. Das ist ein erstes Herantasten an komplexere Texte.
Und wie bist du das angegangen? Also hast du dann gesagt, ja, jetzt habe ich gebloggt, jetzt schreibe ich einfach längere Kapitel oder?
Nee, ich habe mir dann überlegt, wie so eine Geschichte aussehen könnte und habe sie dann fassbar gemacht. Ich habe Probleme damit, große Zusammenhänge zu erkennen. Das haben viele Autisten. Und habe sie mir deswegen in ganz kleine Häppchen zurechtgelegt. Also habe angefangen, diese Geschichte zu nehmen, die ich erzählen möchte. Und habe daraus eine Art Gerüst gemacht und die Streben immer mehr verfeinert.
Ich kann dir sagen, so arbeiten, glaube ich, manchmal auch Nicht-Autisten.
Das finde ich gut. Ich habe es nur, ich habe es so für mich erarbeitet. Also ich weiß nicht, wie andere das machen. Ich hatte da noch keinen Austausch mit anderen Autoren und weiß nicht, was die für eine Herangehensweise an Bücher haben.
Ist der Verlag an dich herangetreten als Idee oder wie ist das entstanden?
Eine Literaturagentur vorher.
Okay.
Die hat mich auf die Idee gebracht, ein Buch zu schreiben.
Warum der Titel Verstörungstheorie?
Weil Autisten den großen Teil ihres Lebens damit zubringen, verstört zu sein.
Was?
Die Menschen sind unfassbar verstörend.
Wieso?
Ihr funktioniert nicht logisch.
Was? Das stimmt doch mal alles. Ich bitte dich, das stimmt doch nicht.
Das war jetzt zum Beispiel, diesen Ausbruch hätte ich voraussehen können, habe ich aber nicht.
Du weißt, das ist ironisch gemeint, ne? Das ist also nicht, ich meine das nicht wirklich, sondern im Sinne von,
Das war gemein, das habe ich jetzt nicht gemerkt.
Oh nein, das war im Sinne von, also wenn du das so sagst, wir sind nicht logisch, dann ist das für uns wahrscheinlich so ein Gefühl wie, doch, wir glauben ja, das ist logisch, also oder für mich ist das ja logisch.
Ja.
Und dann sagt man sowas wie, ach mal, es kommt. Im Sinne von, jetzt sei doch nicht so gemein zu uns oder so. Also es wird als, das ist interessant, es wird vielleicht als, das empfindet man vielleicht als Grenzübertretung oder fast als Beleidigung oder so. Dabei ist das ja so überhaupt nicht gemeint.
Nee, gar nicht. Aber da sind wir wieder bei diesen Kommunikationsproblemen.
Total. Ist das jetzt schlimm für dich, wenn sowas passiert in so einem Gespräch? Ich habe gerade ein schlechtes Gewissen.
Ja, ich auch, weil ich einen Fehler gemacht habe.
Nee, überhaupt nicht. Du hast überhaupt keinen Fehler gemacht. Ich habe eher das Gefühl, ich habe einen Fehler gemacht.
Jetzt entschuldigen wir uns und dann ist alles wieder gut?
So machen wir das. Es tut mir leid.
Mir auch.
Okay. Darf ich eine Frage zum Buch weiterstellen?
Mhm, klar.
Was steht für dich jetzt an? Also das ist jetzt ein längeres Radiointerview. Was machst du sonst noch?
Ich hatte Interviews mit Journalisten für Zeitungen und Zeitschriften.
Persönlich?
Oder,
persönlich?
Ja, persönlich. Mhm. Also ich mache es, wenn dann persönlich oder per E-Mail.
Das heißt, das jetzt, dieses Entfernte, nur über die Ohren, ist für dich auch ein Stück anstrengender?
Ja.
Umso schöner, dass du das mitmachst. Marlies, du bist Autistin und wir haben gerade gemerkt, nach dieser Situation vorhin, wir versuchen beide gerade, es richtig zu machen.
Mhm.
Und richtig heißt für dich vor allen Dingen auch nachvollziehbar, begründbar?
Mhm. Also ich habe sehr lange gebraucht, mich von dem Gedanken zu lösen, dass richtig gleichzeitig heißt nicht autistisch. Weil das ist so nicht gut und nicht gesund.
Nee, damit sagst du ja immer, der Fehler liegt bei dir.
Richtig.
Heißt dann Inklusion, wir Nicht-Autisten müssten uns deutlich einen Schritt auf euch zubewegen?
Das würde ich nicht nur auf Autismus beschränken, sondern das ist für jede Art der Behinderung ganz, ganz wichtig, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und respektvoll miteinander umgeht. Tatsächlich sieht es aber so aus, dass nicht behinderte Menschen behinderte Menschen als Menschen zweiter Klasse betrachten und ihre Inklusionsarbeit eher so als eigenes Schulterklopfen verkaufen.
Im Sinne von, hier seht mal her, was für tolle Sachen ich tue.
Richtig, und letztendlich wertet das den behinderten Menschen ab.
Würdest du dich denn als behindert bezeichnen mit einer Diagnose, die Autismus ist?
Das ist so schwer zu sagen, weil Behinderung nichts ist, was von mir selbst ausgeht. Behinderung ist etwas, was mir von außen widerfährt. Also meine Behinderung entsteht mit der Konfrontation mit Nichtbehinderten. Wenn ich bei mir bin, wenn ich allein bin oder unter Menschen, mit denen ich mich sehr gut verstehe, bin ich nicht behindert.
Das ist ein Stempel von außen, ne?
Richtig.
Und in dem Moment, wo die Mehrheitsverhältnisse anders wären, also wenn es mehr Autisten geben würde und weniger Nicht-Autisten, dann wäre es halt andersrum möglicherweise.
Dann läge die Behinderung woanders, genau.
Denn ich muss sagen, am Ende des Buches, da sagst du sowas wie, was ihr euch als Autisten oder du dir wünscht. Und da steht dann sowas drin wie direkte Kommunikation, dass man sagt, was man denkt und fühlt. Mhm. Und wenn man den Punkt zum Beispiel mal rausnimmt und nicht sagt, das hat jetzt die Autistin Marlies Hübner geschrieben, sondern das ist ein Wunsch an Menschen, dann wird das ja wahrscheinlich jeder unterschreiben.
Ja, aber die Umsetzung ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Es fällt Menschen, Autisten wie Nicht-Autisten, sehr, sehr schwer, aus ihren Gewohnheiten auszubrechen. Deswegen betone ich ja immer, dass ich nicht die Erwartungshaltung an Nicht-Autisten habe, mir komplett entgegenzukommen, sondern ich bitte sie einfach nur um Rücksichtnahme. Was letztendlich davon umgesetzt wird, das zeigt sich im Einzelfall.
Wie wichtig ist für dich bei so einem Tagesablauf dann auch sowas wie Routine?
Enorm wichtig.
Das stimmt tatsächlich. Das ist nicht nur ein Vorurteil, was man liest, sondern das spielt schon eine große Rolle.
Nee, gar nicht. Das ist auch ein Punkt unter den Diagnosekriterien. Routinen bilden so ein Gerüst der Sicherheit. Man kann sich, also Nicht-Autisten stellen sich Routinen oft einengend und langweilig vor, aber so ist es gar nicht. Sie sind einfach wie so eine Art Gelände, an dem man sich aber sehr, sehr frei bewegen kann. Man hängt halt mit einer Hand dran und kann mit dem Rest tun, was man möchte. Dieser feste Ablauf, diese Routinen geben mir die Möglichkeit, Kraft und Kapazität zu sparen.
Also auch wirklich im positivsten Sinne geben sie Halt.
Genau.
Wie sehen Routinen aus? Also ist das wirklich bezogen auf deinen Tagesablauf?
Unter anderem, ja.
Kannst du also das mal schildern?
Das zieht sich durch mein komplettes Leben. Das beginnt damit, dass ich jeden Tag zur gleichen Zeit aufstehe und dass mein Frühstück und mein Mittagessen seit Jahren identisch sind. Und es wird mir nicht fad. Warum auch? Bin sehr glücklich damit.
Wann stehst du auf?
In der Regel um 8.
Was gibt es zum Frühstück?
Haferflocken mit Obst.
Ah, das ist. Ich glaube, das gibst du Elisabeth auch in die Schale.
Das gebe ich ihr auch, ja.
Und mittags?
Mittags nochmal Obst mit Joghurt.
Und da kommt nicht, das ist jetzt wahrscheinlich so eine Nicht-Autisten-Frage, da kommt nicht die Lust auf was anderes auf?
Nö. Ich koche ja dann abends.
Gibt es da denn das Gleiche?
Nee, das dann nicht. Da variiere ich.
Aber also gibt es montags immer das Gleiche und dienstags immer das Gleiche?
Nee, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Autisten gibt, die das so umsetzen. Und würde das dann auch gut finden, weil es denen dann damit gut geht.
Jenseits von Aufstehzeiten und Frühstück und Mittagessen, gibt es sonst feste Routinen, an die du dich halten magst?
Mein Schreibtag beginnt in der Regel um 10.
Und der geht bis?
18 Uhr. Ich schreibe tatsächlich nach 18 Uhr dann auch nicht mehr, es sei denn, ich habe jetzt die zündende Idee. Aber meine zündenden Ideen sind sehr zuverlässig, die stellen sich meistens davor ein.
Am Nachmittag oder am Vormittag?
Eher so am Nachmittag.
Okay.
Also so 12 bis 14 Uhr ist so meine, interessanterweise meine kreativste Zeit.
Gibt es Tage, wo du weißt, am Mittwochs kannst du dich mit Freunden treffen oder kannst du das so entscheiden, wie Ressourcen für dich sind?
Genau, da muss ich dann schauen, wie viel Kraft bei mir übrig ist.
Das hängt wovon ab?
Davon, wie viel Kraft ich für anderes aufwenden muss. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diese vielen Termine habe, bleibt einfach überhaupt keine Kraft mehr für irgendwas anderes da. Dann brauche ich meine Routinen auch sehr viel mehr und kann da auch wirklich nichts ausfallen lassen, weil ich damit ja auch wieder Kraft spare, weil die mir ja auch wieder Halt und Sicherheit geben.
Wie spürst du diese Erschöpfung, die sich dann einstellt? Du hast das vorhin schon mal erwähnt, dass die irgendwann kommt.
Irgendwann, ab einem bestimmten Punkt, kommt man in eine Überlastungssituation. Wir nennen das Overload. Ich versuche das immer so ein bisschen zu erklären, dass es ist, als ob sich eine Festplatte aufhängt. Nur, dass es im eigenen Kopf passiert. Also es ist, irgendwann erreicht man durch Stress, durch intensive Sinneseindrücke, durch Übermüdung, durch Erschöpfung diesen Punkt, an dem das Gehirn einfach sagt, es geht nicht mehr.
Was passiert dann mit dir?
Dann werde ich in der Regel sehr irrational und emotional. Meine Motorik leidet. Ich bin dann wahnsinnig ungeschickt. Ich kann keine vernünftigen Entscheidungen mehr treffen. Ich bin einfach völlig überlastet und erschöpft.
Das, glaube ich, ist gar nicht so unterschiedlich von Nicht-Autisten. Wenn man, glaube ich, viel im Stress ist oder so, dann wird man auch so ungeschickt. Dann schmeißt man mal Gläser und man fühlt sich auch groggy.
Man kann das aber nicht unbedingt vergleichen, weil das, was ihr Nicht-Autisten habt, das ist eine leise Vorahnung von dem, was in unserem Körper passiert.
Das heißt, ihr seid da sozusagen, das ist Faktor X.
Richtig.
Der dann dazukommt.
Also es ist schwierig dann, das ist so eine Relativierung, die immer wieder kommt, dass Nicht-Autisten sagen, ach ja, das kenne ich ja auch. Nein.
Wie schaffst du es dann, Energie wieder zu generieren?
Ruhe, ganz viel Ruhe. Ich muss dann Sinneseindrücke aussperren. Ich meide dann auch Kommunikation auf dem schriftlichen Weg, also über Messenger, soziale Medien. Und schlafe tatsächlich viel und fange dann wieder an, mich mit Dingen zu beschäftigen, die mir gut tun. Also schreiben, lesen, diese Dinge. Und versuche mich dann da wieder zu erholen. Es geht manchmal schneller und manchmal dauert es einfach sehr lang.
Ich habe in dem Buch gelesen, du schreibst von der Stimming-Methode. Das ist dann auch wirklich so, kann sowas sein, wie sich in Ruhe hin und her zu wiegen, einfach um durch diese gleichförmige Bewegung sich ein Stück Halt und Sicherheit zurückzugeben?
Stimming ist was sehr Privates, das aber, soweit ich weiß, die allermeisten Autisten anwenden. Das ist immer schwer, sowas zu sagen, weil man kann nicht alle fragen. Es sind einfach zu viele. Und jeder hat da so für sich eine Methode. Manche summen zum Beispiel, andere wippen, andere kauen wieder auf was. Da findet jeder für sich so seine selbststimulierende Methode, um sich zu fokussieren und wieder ein bisschen runterzukommen, zur Ruhe zu kommen.
Wenn du sagst, das ist was sehr Privates, dann magst du auch nicht sagen, was das für dich ist. Ist das richtig?
Richtig.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Marlies Hübner ist zu Gast. Marlies, du bist Autistin und du schreibst in deinem Buch Verstörungstheorien ein sehr schönes Beispiel. Ein Denkbeispiel nennst du das, glaube ich. Da geht es um Hufgetrappe. Und da schilderst du, dass bei uns Nicht-Autisten sofort klar ist, das sind Pferde. Und bei Autisten könnte es sein, dass Autisten im Kopf erstmal alle Huftiere durchgehen, die er oder sie kennt. Und dann sozusagen die ausschließt, die nicht vorkommen, weil man weiß, man ist vielleicht in einer bestimmten Region wie Europa oder so. Und dann bleiben immer noch zu viele übrig, um eine klare Aussage zu treffen.
Genau.
So ist das für dich in deinem Kopf.
So ist das in meinem Kopf. Ich stelle keine wilden Mutmaßungen an, sondern kommuniziere erst, wenn ich die Gewissheit habe, dass es richtig und gut so ist.
Wann hast du zum ersten Mal wahrgenommen, das soll jetzt nicht wertend sein, aber dass du anders bist?
Ja, anders kann man schon sagen,
okay.
Aus Mangel an Möglichkeiten.
Ja,
ne?
Du siehst ja, ich kämpfe so ein bisschen.
Das ist gar nicht schlimm, man kann mich gar nicht vor den Kopf stoßen, weil ich weiß, dass es ja keiner böse meint.
Das ist aber sehr weise und weit.
Ich gebe mir Mühe. Tatsächlich sind die allerersten Erfahrungen schon ganz merkwürdig gewesen. Ich habe im Kindergarten gemerkt, dass ich mit Kindern nicht zurechtkomme, sei es meine eigenen Geschwister, sei es fremde Kinder, dass es mir schwerfällt, mit denen zu kommunizieren und Sozialbeziehungen aufzubauen. Das zog sich durch mein komplettes Leben.
Gibt's Schlüsselerlebnisse?
Ein paar davon finden sich tatsächlich im Buch wieder, wie zum Beispiel, als meine Freundin irgendwann sagte, dass sie auch mit anderen Kindern spielen möchte. Und ich habe das einfach nicht verstanden.
Warum nicht?
Ich habe ihr doch tatsächlich alles gegeben als Freundin, was man als Freundin so gibt. Nämlich Gespräche, Spiele, Austausch. Mir war nicht klar, wozu sie dazu noch ein anderes Kind braucht.
Das heißt, auch du hast auch kein anderes Kind gebraucht?
Nein, ich war vollkommen zufrieden mit dieser einen Freundin.
Und wie hast du dann reagiert, als sie das gesagt hat?
Ich war äußerst verstört und habe mich dann doch sehr, sehr zurückgezogen, weil mir einfach, man hat es mir auch nicht erklärt. Es wusste ja keiner, dass man mir Dinge direkt erklären muss, damit ich sie verstehe. Und habe dann das Thema Freundschaft für mich erstmal gemieden.
Das heißt?
Das heißt, ich war immer ein sehr zurückgezogenes, einsames Kind.
Das heißt, sowohl in Grundschule als auch in weiterführender Schule?
Genau. Da wurden die Probleme ja nicht unbedingt weniger, im Gegenteil. Wenn man dann heranwächst und dann kommt die Pubertät mit noch viel mehr Schwierigkeiten und Fallstricken, das ist dann nicht unbedingt eine Zeit, in der sich das Leben positiv verändert.
Das heißt, das hast du auch nicht als gute Zeit in Erinnerung?
Absolut nicht. Ich frage mich bis heute, wie ich das durchgestanden habe.
Wie hast du das durchgestanden?
Ich frage mich ja noch. Also wenn ich eine Antwort weiß, sage ich Bescheid. Ich habe keine Ahnung.
Weil ich das schon spannend finde. Also wie geht das tatsächlich?
Mit viel Zwang. Mit viel Müssen und Druck und Selbstkasteiung und...
Magst du drei Sätze dazu sagen, was du dann gemacht hast?
Ich habe tatsächlich die Ausbildung zur Krankenschwester gemacht.
Ah, das ist real.
Aha, was die ungefähr dümmste Entscheidung überhaupt in meinem Leben war, aber die folgte dem wirklich gut gemeinten Rat meiner Mutter, die sagte, Kind, ich habe das auch gelernt, es ist ein ordentlicher Beruf, mach's ruhig.
Du hast es zu Ende gemacht?
Ja.
Und in dem Beruf gearbeitet?
Nee, ich war danach ein Jahr in einer niedergelassenen Praxis, habe mich auf einen bestimmten medizinischen Bereich spezialisiert, bin da aber auch überhaupt nicht zurechtgekommen. Also es ging mir auch sehr, sehr schlecht während der Zeit. Und hatte dann nach diesem Jahr tatsächlich auch diesen Punkt erreicht, an dem es überhaupt nicht mehr weiterging.
Das heißt?
Das heißt, ich habe den Beruf aufgegeben und ich habe sämtliche sozialen Beziehungen gekappt und mich komplett zurückgezogen und hatte keine Kraft mehr für gar nichts.
In welchem Jahr sind wir da ungefähr?
In meinem 25. Lebensjahr.
Das heißt 2009?
Ja.
Wie lange ging diese Phase?
1,5 Jahre, bis ich mich dann zur Diagnostik aufgerafft habe. Also das brauchte dann für mich persönlich auch noch ein bisschen Zeit, bis ich damit klargekommen bin, okay, da könnte etwas sein mit mir, was sich nicht wegnehmen lässt. Das ist ja auch etwas, womit man erstmal zurechtkommen muss.
Ist das eine Idee von Autismus, auf die du selbst gekommen bist, weil du irgendwann angefangen hast, im Internet zu gucken? Oder kommt das die Idee von außen? Im Buch ist es, glaube ich, irgendwer wirft das der Elisabeth so mal an den Kopf. Mhm. Und damit ist die Idee dann eingepflanzt. Wie war das bei dir?
Damit wollte ich ja, in dem Buch wollte ich einfach nur das Bewusstsein dafür schaffen, wie oft das als Schimpfwort benutzt wird, gerne auch von Journalisten, was ich unfassbar verletzend und diskriminierend finde. Bei mir persönlich war es jemand aus meinem damals weiten, mittlerweile sehr engen Umfeld, der selbst autistisch ist und mich darauf hingewiesen hat, dass ich sehr stark so wirke, also ganz sensibel und vorsichtig. Und wann ich denn diagnostiziert worden wäre und wenn nicht, ob das vielleicht eine Idee wäre. Und es hat mich natürlich im ersten Moment schon sehr erschreckt. Und dauerte eben seine Zeit und seine Katastrophen, bis ich dann an dem Punkt war, an dem ich mir dachte, nun gut, machen wir diese Diagnostik, mehr als nein sagen können sie nicht.
Und dann
haben sie aber nicht.
Dann haben sie sozusagen ja gesagt.
Genau. Man geht dann in diesen Diagnoseprozess, der sehr aufwendig ist und sehr komplex. Und das funktioniert nach dem Prinzip der Ausschlussdiagnose.
Also wenn es nichts anderes ist, dann muss es Autismus sein.
Genau. Man kann es ja nicht nachweisen. Es gibt keine Tests auf Blutbasis oder keine genetischen Untersuchungen, keine Hirnscans, die eindeutig nachweisen können, dass man autistisch ist. Deswegen muss man andere Erkrankungen oder Behinderungen ausschließen, bis dann tatsächlich Autismus übrig bleibt.
Aber es muss doch auch eine Positivmerkmalliste geben zusätzlich.
Natürlich.
Das heißt, das sind Fragebögen, das sind Gespräche, die geführt werden. Wie lange zieht sich so eine Diagnostik hin?
Über viele Stunden. Ja. Also man hat mehrere lange Gespräche. Das kommt immer, das handelt auch jeder Diagnostiker für sich ein bisschen anders. Aber generell zieht sich das über lange Gespräche und über viele standardisierte Tests, Kreuzchentests. In denen wird die Kindheit abgedeckt. Also es müssen einige Fragebögen von den Eltern beantwortet werden. Die jetzige, aktuelle Situation wird abgedeckt. Man schaut, gibt es in der Richtung ADS oder ADHS vielleicht auch Merkmale, die zutreffen würden. Manchmal überschneidet sich das nicht immer. Und ja, man ist da doch ganz schön mit sich beschäftigt.
Wie hast du reagiert, als dann gibt es ja wahrscheinlich irgendwann eine Ahnung, und dann irgendwann auch das Gespräch, bei dem dann ein Facharzt sagt, es ist diese Diagnose.
Also ich habe tatsächlich bis zum Ende gehofft, dass sie es mir, ich hatte eine ganz wundervolle Ärztin, aber ich habe tatsächlich gehofft, dass sie mir sagt, dass es es nicht ist.
Weil du nicht anders sein, den Stempel nicht haben wolltest?
Nein, das nicht. Ich bin niemand, der Autismus so negativ betrachtet. Das kommt jetzt so rüber, ist aber tatsächlich ein falscher Eindruck, weil ich es authentisch erzählen möchte. Ich habe immer noch die Hoffnung gehabt, dass man aktiv etwas in Anführungsstrichen wegtherapieren kann.
Also du wusstest, bei der Diagnose Autismus ist sozusagen keine Therapie da in dem Moment.
Nein, es gibt keine menschenwürdige, gute Therapie, die das beseitigen kann. Das ist nicht machbar. Das ist auch im Grunde, wenn man es genau nimmt, auch nicht nötig.
Und du hast gehofft aber trotzdem, dass es eine andere Diagnose ist, wo man sagen kann, Marlies, wenn du dann das und das machst, dann wirst du das auch wieder los.
Genau, ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem nicht nötig gut war, das zu sagen, weil das ist ein ganz, ganz sensibles Thema und eventuell ziehe ich jetzt den Zorn sehr vieler Menschen auf mich.
Wieso?
Da müssen wir noch mal ein bisschen weiter ausholen. Bei Autismus ist es tatsächlich so, dass die meisten Therapieansätze nicht unterstützender Natur sind. Das sind tatsächlich nur sehr wenige, sondern es geht darum, dem autistischen Menschen den Autismus abzutrainieren.
Mit dem Ziel, sie konformer für die Hauptgesellschaft zu machen?
Richtig. Und mit dem Ergebnis, dass der autistische Mensch unfassbar darunter leidet.
Aber dann ist doch klar, dass das kein guter Ansatz ist.
Das ist aber der übliche.
Bis heute?
Bis heute.
Was wird dann gemacht?
Es gibt sehr, sehr schlimme, traumatisierende Therapien, in denen es darum geht, den Kindern mit auf Art eines Drills, mit Befehlen und Anweisungen einfach normales Verhalten anzutrainieren.
Und dann gehen die regelmäßig in den Overload.
Richtig.
Ja, und leiden dann natürlich drunter.
Und leiden sehr darunter, aber das sind immer noch sehr, sehr beliebte Therapieansätze. Und leider ist es auch so, dass wir Autisten mit der Kritik an diesen Methoden nicht ernst genommen werden. Große Autismusverbände fahren das Programm, dass sie für Autisten sprechen, dass sie über Autisten sprechen, aber nicht mit uns.
Das heißt auch, du hast, wenn du das für dich formulieren müsstest, zwar Wünsche und Bedürfnisse, dass du sagst, hey, ihr Nicht-Autisten, es wäre toll, wenn ihr euch an den und den Punkten ein Stück auf mich, auf uns zubewegen könntet. Aber du hast für dich nicht das Gefühl, ich mal es, möchte anders sein, möchte so sein wie die Nicht-Autisten. Was ist, oder verstehe ich das falsch?
Ich weiß ja gar nicht, wie ich als Nicht-Autist wäre. Also ich würde mich da ja auf etwas einlassen, was mir so überhaupt völlig fremd ist. Wäre mein Autismus weg, wäre ja ein großer Teil meines Wesens weg. Wer wäre ich dann? Wäre das ein besseres Leben? Das kann niemand beantworten. Und wertet es mich nicht als Mensch ab, wenn ich sage, ich wäre lieber konform, ich wäre lieber nicht Autist? Dann würde ich doch mich und mein ganzes Wesen abwerten.
Gibt es sowas, wie du schreibst das am Ende des Buches auch, da sind so 10 Punkte, was du dir wünschst? Gibt es da eine Hierarchie drin im Sinne von, wenn du dir was von Nicht-Autisten wünschen könntest, dann wäre das der Hauptpunkt?
Mein einziger Wunsch in dieser Richtung ist tatsächlich, und das beschränkt sich wieder nicht auf Autismus, sondern weitet sich auf alle Behinderungen aus, dass man auf Augenhöhe und gleichberechtigt mit Menschen umgeht, egal welche Besonderheit und welche Behinderung sie haben. Also das wünsche ich mir für mich als Autist und für alle Autisten und genauso wie ich mir das generell für Menschen mit Behinderung oder Menschen mit psychischen Erkrankungen wünsche. Das ist aber ein sehr frommer Wunsch tatsächlich.
Wenn du selbst sagen müsstest, was hast du vorhin gesagt, letztes Jahr sei dein bestes Jahr, hast du, glaube ich, gesagt, gewesen. Ja. Wie geht's dir jetzt gerade?
Immer noch sehr gut, ich schreibe noch.
An einem neuen Buch? Nämlich?
Oder? Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon so viel verraten kann. Ich habe doch gerade erst angefangen. Wir können uns gerne darüber unterhalten, wenn es soweit ist. Ich würde mich freuen.
Deal.
Deal.
Das machen wir. Ich muss dich mit einem Thema noch kurz nerven, weil du das selbst auch am Ende deines Buches schreibst. Der Punkt heißt, glaube ich, vergesst Rainman.
Oh Gott, ja.
Weil er einfach ein falsches Bild von Autismus liefert. Und du hast vorhin schon gesagt, du hast eben diese mathematische Begabung nicht. Das heißt, du würdest auch die 246 Zahnstocher, sind es, glaube ich, in dem Film, nicht erkennen, wenn sie auf den Boden fallen würden. Ich glaube, 4 sind in der Schachtel oder so von den 250. Das heißt, die Kritik ist, es ist ein falsches Bild von Autismus.
Es ist ein völlig falsches Bild. Die Figur Rainman ist kein Autist. Ich weiß bis heute nicht, wie man auf den Dreh gekommen ist, dass diese Figur autistisch sein soll. Sie ist es nicht. Rainman war ein Savant, ein Inselbegabter. Davon existieren auf der Welt knapp über 100. Ein kleiner Teil davon hat zusätzlich Autismus. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass 1% der Bevölkerung autistisch ist, Kann man ungefähr auch ohne mathematische Begabung mal hochrechnen, wie viele Autisten dann inselbegabt sind? Genau, das lässt sich an einer Hand abzählen.
Also in fiktionalen Serien gibt es gerade viele Charaktere, die mit diesem Klischee des Autisten ein bisschen spielen, ohne dass das, glaube ich, so abwertend gemeint ist. Also ich denke zum Beispiel an Sherlock, der sich selbst als Soziopath bezeichnet. Mhm. Ich denke auch, ich weiß nicht, ob du das kennst, an die skandinavische Serie The Bridge.
Ja.
Da gibt es die Sorga Norén, die ist in Malmö Polizistin, die auch als Autistin sozusagen gelabelt ist. Mhm. Kannst du dir sowas anschauen?
Ja, durchaus. Und ich finde es auch gut, weil wenn man Behinderung und Störungsbilder in der Populärkultur ansiedelt, haben wir ein Stück weit Normalität gewonnen. Und das ist das, was wir wollen.
Dann sag mir einmal zum Schluss, was ist das, was dich an der Oper, kleiner Themensprung, an der Oper so fasziniert? Warum tut dir das gut?
Das ist einfach nur ein ganz persönlicher Geschmack. Ich weiß diese Art der Kunst unfassbar zu schätzen.
Was macht es denn mit dir?
Es macht mich glücklich.
Wie spürst du das?
Das ist aber eine sehr interessante Frage. Wie spürt man Glück? Weißt du's?
Es ist ein inneres Hochgefühl.
Gell, irgendwie?
Es ist das Gefühl, auch ganz im Jetzt zu sein. Und es ist für mich das Gefühl, mit dem Größeren, was ich nicht fassen kann, verbunden zu sein.
Das ist eine sehr gute Beschreibung.
Jetzt bist du dran.
Darf ich dir übernehmen?
Wenn du versuchst, ein bisschen zu ergänzen, okay.
Es ist generell der, kann man kultureller Genuss als Gefühl etablieren?
Ja, hiermit getan.
Gut, dann habe ich das somit erfolgreich ergänzt.
Marlies Hübner, heute Abend zu Gast gewesen. Eine Stunde Talk. Vielen Dank dafür.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.